Die Hochkulturen an Nil, Euphrat und Tigris wurden möglich durch den relativen Wasserreichtum. Die Zivilisation der Sabäer im Jemen hatte ihre Grundlagen auf einem fein ersonnenen Wassersystem. Die von den heutigen Golfstaaten aus dem Westen importierte Zivilisation funktioniert dagegen nur, weil mit den Petrodollars riesige Anlagen finanziert werden, in denen aus Meerwasser unter Beimischung von frischem Quellwasser Trinkwasser gemacht wird. Die teuren Meerwasserentsalzungsanlagen können nur so lange finanziert werden, wie das Ölgeld reicht. Doch wie lange wird das Öl noch reichen? Und wird das Wasser, das auch nicht erneuerbar ist, früher zur Neige gehen als das Öl? Schon heute werden aber auch am Golf Wasserreserven übergebührend angezapft, die nicht erneuerbar sind. Die Dammann-Wasserader zieht sich unterirdisch von Kuwait durch Saudi-Arabien, durch Bahrain, Katar, die Emirate nach Oman. Wasser, das sich hier in Millionen von Jahren angesammelt hat, wird innerhalb weniger Jahrzehnte verbraucht sein. In Ägypten hielten schon die Pharaonen bei Assuan Wacht am Nil, damit die südlichen Anrainer ihnen nicht ihre Lebensader, das Nilwasser, abgraben. Der 1970 fertiggestellte Assuan-Staudamm in Ägypten sollte Wasser für Jahrzehnte für Millionen von Menschen bringen. Nasser wollte damit sein Volk aus der Rückständigkeit führen. Jedoch die Wassermenge des Nils wird in der Zukunft eher abnehmen, die ägyptische Bevölkerung hingegen eher wachsen. Syrien und der Irak blicken nach Norden, wo ihnen die Türkei jederzeit das Wasser von Euphrat und Tigris abdrehen kann. Wenn man in Kuwait bohrt, findet man eher Öl, aber kein Wasser. Deswegen blickt Kuwait ebenfalls zur Türkei und hofft, in Zukunft Wasser aus der Pipeline von dort zu bekommen. Solange aber Saddam Hussein regiert, wird er den türkisch-kuwaitischen Wasserhandel zu unterbinden suchen. Im israelisch besetzten Westjordanland findet man kaum Dämme, kaum Pipelines, kaum Sprühanlagen, aber dafür viel Wasser. Israel will das Westjordanland auch deshalb behalten, weil es dort viele der Quellen für sich selbst nutzen will. Teilweise war der Wasserspiegel des See Genezareth so weit abgesunken, dass eine weitere Wasserentnahme den See ökologisch schädigt. Auch im Westjordanland sinkt der Grundwasserspiegel. Wer das Wasser hat, hat die Macht, und das Wasser hat wer an der Quelle sitzt. Von den Flusssystemen in der arabischen Welt entspringt nur das kleinste, das Jarmuk-Jordan-System, auf arabischem Territorium. Der Nil, welcher 56 Millionen Ägypter das Leben schenkt, entspringt in Schwarzafrika. Euphrat und Tigris, die das historische Zweistromland bilden und die ökonomische Basis für die alten Hochkulturen waren, entspringen in der Türkei. Flussabwärts liegenden Staaten sind alles andere als begeistert von dem Staudammprojekt der Türkei in Südostanatolien. Für die Zeit nach der Fertigstellung des Staudammsystems will die Türkei den verfeindeten Anrainerstaaten Syrien und Irak nur eine Wassermenge von 500.000 Kubikmeter je Sekunde garantieren. Vorher waren es sogar in schlechten Zeiten 800.000 Kubikmeter. Der Irak braucht aber große Wassermengen für die Bewässerung Mesopotamiens. Die Wassermengen, die noch von der Türkei nach Süden fließen, hängt vom guten Willen der Türkei ab, vom Verhandlungsgeschick der Nachbarn oder auch vom Krieg als Ultima Ratio. Die Bevölkerung des Nahen Ostens, einschließlich Israels, der Türkei, des Irans, der Maghreb-Staaten, des Tschads, wird bis zum Jahr 2100 von ca. 300 Millionen auf ca. 900 Millionen anwachsen. Es wird immer weniger Wasser für immer mehr Menschen geben. Nirgendwo sind die über Wasser entstehenden Konflikte so leicht entzündlich wie im Nahen Osten. Der Streit um Wasser wird eines Tages den um Öl ablösen. Bewaffnete Konflikte sind um Wasser jederzeit denkbar. Schon die bisherige Geschichte war voll von ihnen. Nach dieser Einleitung über die Streitigkeiten um Wasser in der Region des Nahen Osten soll im Weiteren die Situation im Südosten der Türkei aufgegriffen werden. Dort wird seit einigen Jahren unter dem Versprechen der Regionalentwicklung ein riesiges Staudammprojekt realisiert. Es handelt sich dabei nicht um ein oder zwei Stauseen, sondern um ein System, was einen Großteil der Fläche des türkischen Teils Kurdistans umfassen wird. Im Folgenden hört ihr ein Interview, das Beate mit Hans Brandscheid von Medico International geführt hat.
Ja, guten Tag, Herr Brandscheid. Guten Tag. Wir möchten heute ein Interview machen über das Staudammprojekt in der Türkei, also in Kurdistan. Sie waren ja auch vor kurzem da. Vielleicht können Sie kurz erstmal schildern, wie die Situation dort ist.
Ja, schon augenfällig, also vom Hinschauen her zweifellos Unterschiede. Es sind viel weniger Kontrollen auf den Straßen zwischen den einzelnen Städten und Ortschaften. Es war ja vor dem fast unmöglich, gewisse Gebiete überhaupt zu erreichen. Es wirkt etwas entspannter. Es hat auch eine gewisse wirtschaftliche Tätigkeit eingesetzt in Form von Bankgebäuden in der heimlichen Kurdenhauptstadt Diyarbakir deutlich zu sehen. Und auch ein riesen Burger King ist schon am Stadteingang neben dem neuen Rathaus aufgebaut. Das sind Dinge, die ins Auge fallen. Was man wissen muss, was man dann auch sieht mit dem zweiten Blick, ist, dass vor allem die wirtschaftliche Situation, die soziale Lage der Menschen überhaupt nicht sich geändert hat, schlimmer geworden ist. Eindeutig die Inlandsflüchtlinge, die in den Städten sind, die Städte bersten vor Menschen, die Dörfer sind ja zerstört worden, es gibt noch kaum Rückkehrer, Rücksiedlungsprojekte, das ist das Problem. Die Arbeitslosigkeit liegt in manchen Gebieten bei 90% und die Freiheit eben, zu sprechen, reden zu dürfen, etwa auch in kurdischer Sprache, das ist nach wie vor untersagt, verboten und verfolgt. Insofern alles beim Alten, aber der Anstrich ist etwas schöner geworden.
Ja, Sie haben ja auch, also sind ja auch in diesem Staudamm oder in dem Widerstand gegen diese Staudammprojekte mit beteiligt. Vielleicht können Sie da auch nochmal was sagen. Da sind ja einige Staudämme schon fertig, einige sind jetzt gerade, füllen sich gerade, andere sollen gebaut werden.
Ja, das ist das sogenannte GAP-Projekt, das Anatolische Entwicklungsprojekt, das 22 Staudämme vorgesehen hat, von denen kann man sagen, 80% fertig sind. Es geht noch um die letzten Dämme, einer bei Cizre noch und der Eliso-Staudamm eben bei der antiken Stadt Hasankeyf. Man muss sich dazu Folgendes unbedingt vorstellen. Es handelt sich nicht um ein, zwei Talsperren wie in Deutschland, im Sauerland oder in Bayern, sondern hier wird ein Gebiet von der Größe der Schweiz in Kurdistan überschwemmt und unter Wasser gesetzt und wahrscheinlich, wie gesagt, kommt noch der ein oder andere Staudamm hinzu, wenn nicht der Protest, der internationale Protest, diese Entwicklung zum Halt bringt. Diese Staudämme bedeuten vor allem eines, dass weitere 50 kurdische Städte zerstört werden. Es bedeutet Flucht und Vertreibung vom Wasser, beziehungsweise von den türkischen Behörden, die mit den lokalen Autoritäten, den Bürgermeistern, den Kommunalbeamten und eben den von Vertreibung bedrohten Menschen nicht ein Wort bisher geredet haben, sondern denen will man mitteilen, ihr habt jetzt zu gehen, sozusagen, bevor das Wasser steigt. Es werden weitere 50.000 Menschen auf die Flucht getrieben, kann man schon sagen. Und schlimmer noch eigentlich, wenn die Staudämme voll sind, wird in dem ganzen Gebiet, das noch nicht überflutet ist, eine großtechnologische Landwirtschaft eingebaut, die man also mit modernstem und großem Gerät monokulturell bearbeiten will oder nur in wenigen Kulturen unterhalten will. Und da werden eben 9 von 10 landwirtschaftlichen Arbeitern und Bauern nicht mehr gebraucht. Das heißt, insgesamt wird Kurdistan überflutet und ein Großteil der Menschen, die doch nicht durch den Krieg, den Bürgerkrieg, die kriegerischen Auseinandersetzungen verjagt worden sind, werden durch das Wasser vertrieben und eben durch das sogenannte Anatolische Entwicklungsprojekt. Das ist eine sehr bittere Perspektive und sehr, sehr viele Menschen sind darüber sehr deprimiert, leiden drunter und sagen, hat man nichts anderes vor mit uns in Ankara und in Europa, ist das die Anbindung der Türkei an Europa, dass Kurdistan unter Wasser gesetzt wird.
Sie hatten das vorhin kurz schon angesprochen. Die Bevölkerung, ist die beteiligt worden irgendwie? Also hier gibt's ja immer große Anhörungsverfahren und mit Einsprüchen, und gab's sowas, also in irgendeiner Form?
Ja, das kennen wir so hier, dass man zum Beispiel Rechtsmittel benutzen kann, den Rechtsweg beschreiten kann, dass es Anhörungen gibt, alles das, was Sie sagen, das gibt es dort überhaupt nicht. Es gibt einige Initiativen jetzt, lokale Initiativen, die sich gegen die Staudammprojekte richten und die mühsam versuchen, im Westen der Türkei so etwas wie einen Rechtsweg zu eröffnen, was nicht einfach ist, denn die rechtlichen Grundlagen sind nicht vorhanden, so etwas anzugreifen. Und wenn das nun nicht funktioniert, in der Türkei den Rechtsweg zu benutzen, wird man letzten Endes wieder in Straßburg klagen müssen, also vor dem höchsten europäischen Gericht für Menschenrechte. Ja, der Skandal ist in der Tat, dass Leute, wenn man so will, 24 Stunden vorher ihren Vertreibungsbefehl in die Hand gedrückt bekommen oder ein Lautsprecherwagen erscheint, der Gendarmer einer paramilitärischen Truppe, die eben mitteilt, ihr habt zu gehen, weil das Wasser steigt. Es gibt auch keinen Umsiedlungsplan. Es gibt bestenfalls einen lokalen Busunternehmer, der bereit ist, einige Leute gegen sehr viel Geld irgendwo hinzufahren. Da aber kein Ort identifiziert ist, entsteht nichts anderes als Flucht. Erst Inlandsflucht in Kurdistan oder in die westlichen Städte der Türkei, und einige werden mit Sicherheit nach Deutschland kommen. Und da gibt es etwas Interessantes. In Deutschland leben schon einige 10.000 Menschen aus diesen Staudammgebieten. Ich empfehle Ihnen neuerdings zu versuchen, in Deutschland Rechtsmittel einzulegen, etwa sich an die deutsche Bundesregierung zu halten, rechtlich zu halten, sie zu beklagen. Denn wenn die Bundesregierung diese Staudammprojekte mit 150 Millionen D-Mark fördert, ist sie auch verantwortlich für die sozialen und ökologischen Konsequenzen. Und in Deutschland haben wir ja Gerichte und einen Rechtsweg, sind stolz auf Rechtsstaatlichkeit. Dann sollten die Menschen, die als Kurden hier leben und über Landtitel verfügen, über Land, das jetzt überschwemmt ist, hier eben versuchen, auf ihre Kosten zu kommen, Reparationen zu fordern.
Sie hatten vorhin auch schon den Weg nach Straßburg angesprochen. Die Türkei ist ja in Straßburg schon mehrfach verurteilt worden. Das hat sie aber eigentlich nicht wirklich interessiert, oder?
Die Türkei ignoriert das auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht. Erstens konnte sie es nicht ganz ignorieren, denn sie wurde ja auch verurteilt, in einigen Fällen Entschädigungssummen zu zahlen. Und sie hat diese Summen auch gezahlt. Und die Türkei wird sich im Klaren darüber sein, was alles sie sich meint rausnehmen zu können gegenüber ihren eigenen Menschen und auch gegenüber den Ländern Europas. Sie wird die Urteile des Straßburger Gerichtshofs in der einen oder anderen Form anerkennen müssen, sonst klappt die Anbindung nicht. Ich wäre da optimistisch, dass dort Leute in Straßburg, aber auch eventuell vor deutschen Gerichten, das Recht finden können, was sie im Augenblick in der Türkei eben noch nicht finden. Und deswegen sind die Initiativen hoffnungsvoll. Menschen haben sich ja zusammengeschlossen vor Ort. Es gibt Ingenieure, Architekten, die sie unterstützen, die Architektenkammer von Diyarbakir. Es gibt Universitäten, die diesen Menschen helfen, auch im Westen der Türkei. Es ist keineswegs eine rein kurdische Sache, sondern sehr, sehr viele Menschen türkischer Abstammung, etwa aus akademischen Kreisen, Journalistinnen und Journalisten aus dem Westen der Türkei, haben sich diesen Initiativen angeschlossen und sympathisieren mit diesen Menschen. Es ist ein erstmals übergreifender Protest, der sich neulich auch in einem gemeinsamen großen Protestfestival in der antiken Stadt Hasankeyf deutlich ausdrückte.
Hasankeyf ist ja auch ein gutes Stichwort. Ich denke, diese Stadt, oder dass auch diese Stadt in der Gefahr steht, überschwemmt zu werden, hat das GAP ja auch in Europa bekannt gemacht. Also dass auch jetzt zum Beispiel im Spiegel oder im Stern große Interviews erscheinen. Wie sieht es denn da aus mit der Organisierung des Widerstandes?
Ja, das ist nicht einfach. Zunächst wurde alles verboten, was